Hörbar Rust. Die Wiederholung. Aus aktuellem Anlass die Sendung mit Dirk Bach aus dem Jahr 2003.
Hallo, hallo, Radio 1, die Hörbar Rust. 2:08 an diesem Sonntag, der sich entschieden hat, doch noch sehr, 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 sehr schön zu werden. Jedenfalls hier in Potsdam. Aber Berlin ist so groß, dass ich gestern bei Regen in Mitte war und bei Sonne in Schöneberg wieder auftauchte. So kann es eben kommen, wie das Leben eben ist. Diese Sendung hier, falls Sie zum ersten Mal hören, läuft immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und immer sitzt hier sonntags ein prominenter Mensch, der uns 8 Songs aus seinem Leben mitbringt und sagt, warum diese Lieder für ihn von Bedeutung sind, welche Rolle sie gespielt haben, wofür sie stehen, welche Erinnerungen sie auslösen. Im Grunde ein musikalisches Fotoalbum, wenn man so will. Wie haben Sie, liebe Hörer, Ihren Job eigentlich gefunden? Viele Menschen gehen ja zur Berufsberatung, um sich zu orientieren. Andere beobachten beispielsweise einen Bäcker oder einen Dompteur und sagen sich, ja, das will ich auch machen. Hoffentlich geht's Roy übrigens besser. Siegfried und Roy. Roy ist doch angefallen worden von einem weißen Tiger, aber das ist eine andere Geschichte. Nun, der Berufsfindungsprozess meines heutigen Gastes zündete in einem Moment, als er mit 17 in eine Zwangsjacke gepfercht, mit einem zerstückelten Gummigeschlechtsteil in der Hand, einen Eselskopf übergestülpt, einen Schlussmonolog hält. Ja, denkt er sich, Schauspieler ist, glaube ich, ganz gut für mich. Oh, und das Leben gab ihm recht. Immerhin ist er inzwischen nicht nur Träger des Kleinkunstpreises Barocke Sau vom Bodensee. Zwischen U und E hat er nie groß getrennt, nach eigener Aussage macht er einfach Ü. Ach ja, und als die Zeitschrift Emma vor vielen Jahren 10-jähriges Bestehen feierte, war er, heißt es, unter 6000 Frauen der einzige Mann. Ob das an seinem IQ von 123 lag? Wohl kaum, eher daran, dass er als Trude Herr verkleidet erschien. Aber darf man überhaupt auf eine Frauenveranstaltung, wenn man Herr heißt? Diese und andere Fragen zu seinem Leben wird er uns in den kommenden 2 Stunden bestimmt beantworten.
Hörbar Rust. Heute mit Dirk Bach. Schauspieler und Comedian, geboren am 23. April 1961. Er wurde 51 Jahre alt. Dirk Bach kam als Kölner auf die Welt. Und das war, weiß Gott, nicht zu überhören. Der 110 Kilo Teddybär blieb in der Schule 3-mal sitzen und war eine bekennende Couchkartoffel. Für die entsprechende Fernsehunterhaltung sorgte er am liebsten selbst. Mit der Dirk Bach Show, mit der Comedy-Serie Lukas, für die er den Deutschen Comedy-Preis und die Goldene Kamera erhielt, oder als bissiger Dschungelcamp-Moderator oder kleiner Mönch. Die Schauspielschule hatte Dirk Bach nach der mittleren Reife ganz einfach übersprungen und kletterte gleich weiter mutig auf die Bühne. Alfred Biolek entdeckte ihn in den 80er Jahren und sein Durchbruch feierte Bach in der Geiervallee im Kölner Theater. Wenig später tobte er als knubbeliger Puck durch Shakespeares Sommernachtstraum und den Deutschen Filmpreis moderierte er locker im roten Abendkleid. Insgeheim wünschte sich Dirk Bach aber immer noch eine Gastrolle in der Lindenstraße. Wir haben ihm sogar die Hauptrolle versprochen, nur damit er kommt. Und er kam heute genau vor 9 Jahren im Oktober 2003 zu uns. Zur Erinnerung an den schrillen, großen kleinen Mann, der stets über sich selbst lachen konnte, senden wir die Wiederholung mit Dirk Bach, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Und stimmt, es war der Deutsche Fernsehpreis und es war im letzten Jahr.
Ja,
nicht der Filmpreis, genau. Gemeinsam mit Sandra Maischberger. Mir hat das so, so gut gefallen. Das war eine außergewöhnlich gute Moderation. Das sage ich jetzt, ohne dir Honig ums Maul schmieren zu wollen.
Oh, es tut mir gut.
Aber wie kamt ihr auf diese Idee, dass ihr euch beide diese roten, also dass Sandra, okay, aber dass du auch so ein rotes Abendkleid getragen hast? Das war schon eine Überraschung.
Ja, und dann wir wollten einfach schön anfangen und da dachten wir, dann wechseln wir halt einfach die Klamotte. Das ist, da unsere Figuren ja doch sehr unterschiedlich sind, könnte das schön sein. Und es war schön.
Ihr habt als Team auch sehr gut funktioniert.
Ja, ich glaube, die Mischung war wirklich, also da kann man dem WDR nur gratulieren. Die Redakteure hatten diese Idee und das war eine gute Idee.
Kanntet ihr euch vorher?
Wir kannten uns. Ich war eine der ersten großen Reportagen, die Sandra gemacht hat vor.
Du warst
über
eine
Reportage.
Ach so, eine Spiegelreportage wahrscheinlich.
Genau. Dafür war es. Und da haben wir uns kennengelernt. Also da war, fing gerade an mit dem Fernsehen und ich fing gerade an mit dem Fernsehen. Da machte ich die Dirk Bach Show zu der Zeit. Und da haben wir uns kennen und sehr schätzen gelernt. Mhm. Und dann hat es aber 10 Jahre gedauert, bis wir wieder zusammenkamen. Aber das hat gut funktioniert.
Du bist überhaupt jemand, der gerne für solche Moderationen gebucht wird auch. Also auch der Filmpreis, dann eben eine UNICEF-Gala. Diese Sachen sind ja große Geschichten, die sind repräsentativ. Haben Menschen da manchmal Angst, dass du vielleicht doch kurz mal daneben haust, humoristisch, oder dass du, denn eure Ansagen, eure Wortspiele waren ja manchmal auch ganz schön kantig, um
ja,
es mal so zu sagen.
Ja, durchaus. Also für einige Leute war es schwer. Zum Beispiel für Prinzessin von Salm-Salm.
Salm-Salm-Salm in Ulm und Osam um Salm.
Und fürs Bibel. Aber nee, die waren sehr mutig. Also wie gesagt, da dachte ich, das ist gut, das ist schön, öffentlich-rechtlich. Wenn es so funktioniert, dann ist es gut, dass es das hat. Beim Filmpreis war es ein bisschen schwieriger, aber da stand ja auch die Bundesregierung dahinter, die überprüfte das Manuskript ständig. Und das war ein bisschen härter, das war unangenehm. Aber so geht es einem halt mit Sozialdemokratie und Christdemokratie gern mal.
Ach so, du hattest mal einen Rotkäppchen-Report beim WDR, das ist sehr lange her, was war das?
Rotkäppchen-Report war ein Theaterstück auch, das lief in Köln. Das hat er wieder aufgezeichnet, deswegen war es dann im Fernsehen. Aber es war ein Theaterstück, was sich mit Mann, Frau und all den Beziehungen und der Liebe und so, die in der Welt ist, beschäftigte anhand von Märchen.
Dann frage ich dich jetzt mal, passen Männer und Frauen eigentlich zusammen? Du musst ja jetzt Nein sagen.
Na, wieso soll ich denn Nein sagen? Sie passen großartig zusammen, wenn sie es mal endlich bemerken würden. Wenn sie bemerken würden, dass sie gleich sind. Das würde ungemein helfen.
Ach, jetzt hilf mir mal, dass sie gleich sind. Inwiefern? Also wir sprechen jetzt...
Naja, wir sind halt alles Menschen irgendwie, wie sich das dann sonst zusammenfügt. Also durch was auch immer, was uns da anzieht. Also ob wir einfach gut miteinander leben können oder reden können oder lieben können. Das hängt ja auch nicht davon an, ob wir Mann oder Frau sind. Das hängt einfach... von, ich weiß nicht was, aber es ist mir egal, wovon es abhängt, das passiert dann halt. Aber wenn wir uns einfach nur als Menschen sehen und von daher sagen, wir sind alle gleich, dann wäre es doch sehr hübsch. Also dann könnte es doch gut funktionieren.
Wir sind
wenn
alle
nicht
gleich.
Immer versuchten, uns gegenseitig zu unterdrücken.
Also im Grunde bist du dann auch gleich mit Prinzessin zu Salm.
Ja, natürlich bin ich das. Deswegen kann ich ihr das ja auch sagen, dass sie dummes Zeug macht. Weil ich muss es mir ja auch gefallen lassen, dass man mir es sagt.
Wie war noch die Bemerkung, es gibt einen Adel irgendwie?
Dass sie hat immer gesagt, sie macht innovatives Fernsehen mit diesem Anruf-Quiz, was ja nur dafür da ist, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich sage, das ist nicht innovativ, weil Adlige machen das schon seit Hunderten von Jahren, den Unterprivilegierten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Kommen wir doch einfach mal zum ersten Song. Hurricane Smith. Oh Babe, What Would You Say heißt der Song.
Naja, das ist wunderbarste Erinnerung. Also das ist aus dieser Zeit, als Popmusik noch so süß war, weil man sie nämlich für sich entdeckte. Das ist 70er. Und das war ein ganz bizarrer Mann. Ich habe jetzt erst rausgefunden, was er war. Er war also damals schon sehr, sehr alt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Und er war Toningenieur zum Beispiel bei Pink Floyd. Und machte aber ganz andere Musik, wie wir gleich hören. Das war ganz bizarr. Er hatte 2 oder 3 Hits und dann war er verschwunden. Und ich habe 20 Jahre gebraucht, um diese Platte wiederzufinden.
Wie hast du denn damals überhaupt Musik entdeckt? Also es ging ja auch sehr viel übers Radio damals.
Es ging nur übers Radio, natürlich. Es war Radiothek bei uns, Mel Zandok, jeden Mittwoch mit dem Kassettenrekorder, beziehungsweise erst noch mit dem Tonband meines Vaters, davor sitzen und das halt alles aufnehmen. Das war sehr, 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 sehr aufregend, fand ich das. Also Musik war ja ungeheuer wichtig, weil das war so das erste eigene, was man hatte. Zu Hause gab es bei uns irgendwie, also es gab keinen Schlager und all diese Dinge, das war verpönt. Da gab es irgendwie nur französische Chansons.
Oh,
die fand ich irgendwann mal ein bisschen anstrengend. Und wollte irgendwie meinen eigenen Trash haben. Und Schlager, wie gesagt, waren ausgemerzt. Und dann kamen ja die 70er und da gab es schön viel Trash. Also ich konnte dann zwar mit David Bowie angefangen, aber über Slade, Sweet, Susi Quattro, Gary Glitter hatte ich beglückende Erfahrungen.
Gut, dann lassen Sie sich jetzt da draußen vom Hurricane Smith ein bisschen durcheinander wirbeln. Dirk Bach ist heute zu Gast in der Hörbarust bei Radio 1. Radio 1, die Hörbarust, das da im Hintergrund war tatsächlich Hurricane Smith, der angeblich bei Pink Floyd irgendwelche Knöpfe gedrückt hat. Während die Musik lief, schwelgten wir sowohl in Erinnerung, Dirk Bach ist heute zu Gast in der Hörbar, als auch in Assoziation. Und ich habe gerade gesagt, dieser Hurricane Smith und diese Musik, die er da gerade macht, erinnert mich an so eine ganz bestimmte Gattung von Songs, die immer auf Platz 4 der Grand Prix d'Eurovision kamen auch. So Männer, von denen man dachte, dass sie ein bisschen riechen.
Das ist schön. Ja, das ist schön ausgedrückt. Ja, er sieht ein bisschen aus wie Peter Weingart, wenn man sich an den noch erinnert. Jason King, diese Serie. Also sind die mit diesen ganz langen Schnurrbärten, die so runterwachsen bis zum Kinn. Und sie hatten viel Haar, was sehr fest war und sehr gefärbt. Also schöne 70er Jahre einfach.
Der nächste Song, den wir jetzt noch nicht gleich spielen, aber eben demnächst, von David Bowie kommt und deine erste Platte darstellt,
genau. Können
wir ja wirklich diesen Trip zurück in deine Kindheit unternehmen und auch mal darüber sprechen, auch das haben wir gerade eben schon kurz gestreift, wenn einem Eltern manchmal so LPs oder Kassetten mitbrachten, ja, die man sich nicht selbst gekauft hat, dann waren das nachgesungene, davon gab es ja früher so viel.
K-Tel oder wie es war. Das war, ich weiß nicht. Ist das jetzt mittlerweile endlich verboten?
Ich glaube, so? Ne, verboten nicht. Aber
aber damals hat man das ununterbrochen gemacht. Es gab immer diese Sampler. Es war nie die Originalgruppen.
Es war
eine
wichtig,
Tragödie.
Dass drauf stand Originalaufnahme.
Ja,
das
genau.
Das war halt das, worauf es dann
Original ankam. Hits, so stand es drauf. Nur nicht, leider nicht Originalinterpreten.
Und es gab jeden Monat dieses Heft, von dem ich nicht mehr weiß, wie es hieß. Das war so DIN A6.
Mit den Texten?
Ja, immer in verschiedenen Farben.
Das stimmt.
Ja. Und völlig lieblos und unsexy designt. Ja. Halt immer nur wirklich Text als Vorgabe. Da ging es nur um Informationen. Weißt du noch, wie das hieß?
Nee. Ich weiß nur, dass man es schnell gegen die Bravo eingetauscht hat. Da waren ja auch Songtexte drin und da waren wenigstens
war
auch nackte
nun,
Menschen drin.
Wieso eingetauscht? Das lief ja nun parallel zueinander, oder?
Ja, ich habe mich dann gleich für Bravo entschieden.
Hattest du,
das war auch verpönt zu Hause. Das durfte ich erstmal
nicht. Sagen.
Ich musste wieder das seriöse Blatt. Ich musste irgendwie, wie hieß es damals, Pop-Sounds oder so. Das durfte ich haben.
Pop-Sounds war wahrscheinlich schon für Gitarrenbastler oder sowas, oder?
Na, es war okay, es war gut. Also da war dann auch mal Alvin Stardust drin und so. Aber da war eben mehr Bowie drin.
Aber
also,
was passiert, was wirklich wichtig war, war ja Freizeitmagazin, Pop-Rock.
Ja. Und Bravo war extrem wichtig, weil in Bravo waren einfach ja auch diese Aufklärungsdinge drin. Also hier sind nicht mal Dr. Sommer, sondern auch Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hieß das, glaube ich. Die haben richtige Dinge drin abgedruckt. So, ich weiß noch, mit Erektion und allem, wie das Kondom drüber gerollt werden soll.
Mhm. Wie bist du aufgeklärt worden? Auf diese Art und Weise?
Nein, ich bin ganz früh, als Kind. Also das haben meine Eltern sehr früh gemacht.
Als was für ein Kind? Wie alt?
Noch vor der Schule. Noch vor der Schule. Und in der Schule waren wir die erste Klasse, die aufgeklärt wurden in der Grundschule.
Aha.
Also ich bin vor der Schule von den Eltern und in der Schule dann gleich nochmal in der zweiten oder dritten Klasse, das weiß ich nicht mehr.
Und auch mit den richtigen Worten? Oder war das dann Pibimann und...
Nee, mit den richtigen Worten.
Ja?
Ja.
Gut.
Doch, das war so. Die 70er Jahre war eine gute Zeit, was das angeht. Also heute ist die Bravo ja wirklich, ich will sie jetzt nicht loben, aber damals waren eben doch wirklich handfeste Dinge drin, die natürlich dann auch irgendwie als Pornografie für uns waren und entsprechende Zwecke erfüllten. Aber jetzt kriegen die ja Abmahnungen, wenn sie irgendwie einen nackten Jugendlichen fotografieren. Das ist irgendwie schon komisch, dass im 2003, dass wir uns wieder zurückentwickeln.
Und dabei sind sie jetzt Vorbild, habe ich immer so das Gefühl, für die Mädchen, die jetzt immer noch bauchfrei und mit so weißen Buffalo-Turnschuhen rumlaufen.
Ja, das ist das Komische. Ich finde irgendwie, man sieht heute viel mehr nach Prostitution aus, als irgendwie vor 30 Jahren. Und trotzdem haben wir uns irgendwie, glaube ich, mit der sexuellen Revolution waren wir ganz gut aufgehoben.
Oder also hat
irgendwas
das was
ist
damit
falsch
zu tun?
Gelaufen.
Ich weiß es nicht. Hast du Geschwister?
Ich habe eine Schwester, ja. Die ist zweieinhalb Jahre jünger.
Und wie heißt die mit Vornamen?
Die heißt Anja.
Habt ihr euch gut verstanden als Kinder?
Ja,
Anja
wir haben
und
gut verstanden. Irgendwann mussten wir getrennte Zimmer bekommen, weil wir einfach zu lange miteinander erzählt haben nachts.
Das kann ich mir vorstellen. Wie lange wart ihr denn zusammen?
Das weiß ich wirklich nicht mehr, wann ich nach oben zog. Ich weiß das nicht mehr. Aber es war schön. Dann bekam ich ein eigenes Zimmer und das habe ich dann silbern gestrichen.
Nein!
Ja.
Da bist du doch bestimmt gesundheitsschädlich gewesen.
Ich wahrscheinlich.
Silbern,
ja.
Und deine Eltern haben das alles mitgemacht.
Ja, die waren so tapfer.
Wir müssen jetzt mal, das ist toll. Ich erinnere mich an Partys im Hause meiner Eltern in der Wohnung, wo der Wintergarten mit Alufolie ausgeschlagen wurde. Mehr
sehr
oder
schön.
Weniger behelfsmäßig. Also, und ich weiß, dass da ein riesengroßes Poster mit einer Frau mit einem Afro, das waren halt irgendwie dann auch die späten 70er.
Und dann brauchte man noch irgendwie so eine schöne ultraviolette Lampe.
Diese Lichtorgel,
das
genau.
Leuchtet und eine Lichtorgel,
genau. Silberfarbenes Kinderzimmer, Chapeau, Chapeau, Chapeau.
Ja, mein Vater hat mir auch eine Lichtorgel gebaut. Guter Mann.
Hat er Geld zu dieser ersten David Bowie-Platte beigesteuert?
Er hat sie gekauft. Er hat sie mir mitgebracht. Mein Vater hat beim WDR gearbeitet und musste nach Paris da in dem Studio arbeiten als Ingenieur. Und dann kam er zurück und brachte mir Aladdin Sane von David Bowie mit. Ich war beglückt.
Hast du gleich einen Zugang gehabt zu Bowie? Oder hast du
das war gewünscht? das war meine erste Single, war Life on Mars von David Bowie. Und dann war ich irgendwie hooked, wie man neudeutsch sagt.
He was hooked.
Ja.
This was the day when Dirk was hooked. Gut, Radio 1, die Hörbarust. Wir haben heute Dirk Bach zu Gast. Es wird eine lustige Sendung, ist auch schon. Und wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann tun Sie das. Unsere Adresse lautet hörbar mit OE hörbar at radio1.de. Und jetzt hören wir David Bowie.
Hörbar Rust. Die Wiederholung. Aus aktuellem Anlass die Sendung mit Dirk Bach aus dem Jahr 2003.
Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Hier ist heute Dirk Bach zu Gast. Regina lacht ein bisschen, weil wir so schnell aus My Sharona rausgegangen sind. Bevor sie nochmal auffahren, haben wir uns gedacht. Gehen wir nochmal ganz schnell raus. Es gibt noch einen Nachtrag. Danke, lieber Hörer, dass du angerufen hast. Vornamen weiß ich jetzt nicht mehr. Top-Schlager-Texthefte hießen diese Dinger. Da hat man sich von ernährt und hat dann irgendwie im Idealfall auch verstanden, was man danach gesungen hat. Aber manchmal
ja,
eben auch nicht.
War ja manchmal ganz tragisch. Eben hast du von David Dundas erzählt.
Jeans on, genau. I put my Oggle Jeans on.
Ja, Oggle. Mein Kollege Thorsten Nindel, der hat immer verstanden, I put my Apple Jeans.
Aber was sind Oggle Jeans?
Es waren die Old Blue Jeans.
Er singt
Old Blue Jeans. Er put mir Old Blue Jeans an.
Ich möchte sowieso mal wissen, wie viele Sachen ich jetzt noch so komisch mitsinge. Ja,
das wo macht
ich jetzt bei so Songs, wo man gar nicht darüber nachdenkt, dass man nicht versteht, was man da singt. Muss man eigentlich mal drauf achten. So.
Ja, eigentlich ist es doch schön, wenn es in einer Fremdsprache ist. Also wir sind nicht unbedingt dafür, dass es irgendwie festgeschrieben wird, dass alles Deutsch sein soll, weil dann hört man die Scheiße auch.
Im Ernst, ich überlege manchmal, also zum Beispiel das aktuelle Madonna-Album, ja. Das ist im Grunde eine Selbstanalyse. Das ist, als würde ich jemanden beim Therapeuten belauschen. Ja?
Ist es so?
So, ich hab's nicht gehört. Es ist auch jetzt nicht besonders, muss ich sagen, aber ich habe einem Freund von mir einen Gefallen getan, das mir nochmal anzuhören. So. Aber es ist mir
war
fast peinlich.
War das ein homosexueller Freund?
Es war, ja.
Ich hatte mal drauf getippt, weil welche Freunde, wenn nicht Homosexuelle, haben den Wunsch, hör dir doch bitte nochmal das neue Madonna-Album an. Das ist derselbe Freund, der dich auch immer zwingt, den Grand Prix anzugucken.
Es ist auch das, nee, das nicht, aber ach, er macht nicht mir die Haare. Es ist wirklich so. Irgendwo müssen diese Klischees gut sein, oder?
Es ist so schön, dass es uns gibt.
Eigentlich ist er Maschinenschlosser, aber er hat sich gesagt, hey, ich muss diese ganzen Klischees... Nein, das stimmt nicht. Wo waren wir denn jetzt? Ach ja, genau. Ich beneide Amerikaner und Engländer nicht darum,
nein,
dass sie das immer
nicht
alles verstehen.
Überhaupt nicht. Auch nicht die Franzosen. Ja, die haben doch dieses Festgeschriebene im Dings. Ja, die müssen doch immer Französisch. Die können nur französische Filme sehen, französische Musik hören. Ist das nicht furchtbar?
Aber das ging dir, um jetzt endlich wieder den Bogen zurück in dein Leben zu finden, ja früher auch so. Wir haben es eben schon gehört. Deine Eltern.
Genau, da gab es auch immer viel Chanson.
Beide beim WDR gearbeitet, haben euch mit Französisch, mit Piaf und so weiter zugeschüttet. Jacques Brel.
Oui, oui.
Und dann bist du auf
deswegen habe ich dann auf dem Gymnasium auch direkt Latein genommen, damit ich nicht noch Französisch.
Du hast es dir noch ordentlich schwer gemacht, denn du warst gar nicht so ein guter Schüler. Du bist dreimal sitzen geblieben. Mein
oh ja, ich war nachher war ich eine Klasse unter meiner 2,5 Jahre jüngeren Schwester. Aber
das ist ja heavy.
Das war ja sehr, sehr, sehr komisch.
Aber jetzt sag mal, du bist doch eigentlich ein ganz wacher Geist, ja? Wie gesagt, IQ 123.
Ich hoffe, der ist höher. Das war nur unter diesen erschwerten Bedingungen dieser Live-Sendung, möchte ich ihn auch mal vermerken. Ich war nur beglückt, dass mein IQ höher ausfiel als die ganzen anderen Intelligenzbestien, die neben mir saßen.
Du hast, wollte ich grad sagen, du hast die anderen abgehängt, ja? Bei
ja,
Günter Jauch.
Es war sehr hübsch. Ja.
Nicht schlecht.
Ein schöner, ja, weil es waren lauter Stipendiaten von irgendwelchen großen Universitäten im Ausland. Das war natürlich ganz witzig, die Nachrichten, Spitzennachrichtenkräfte aus Sat.1 und was es alles ist, in diesen Dingen zu
hattest
besiegen.
Hattest du denn gar keine Angst, da richtig abzuleiern? So, dass
doch, ich hatte furchtbare Angst, aber irgendwie waren Smudo und ich sehr entspannt und dann auch die beiden, die auf den besten Plätzen lagen. Also Smudo hatte vor allem einen kräftigen Kater. Also ich meine, dass der nur Zweiter geworden ist, lag, glaube ich, nur daran.
Mhm, okay, ich hätte immer Angst, dass so ganz offensichtlich einfache Sachen kommen und man das nicht weiß.
Da kommen gar nicht so einfache Sachen, da kommen einfach nur so ganz seltsame Sachen, mit denen man sich seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mit auseinandergesetzt
warum
hat.
Warum warst du so schlecht in der Schule?
Ich habe das sehr früh angefangen zu tun, was man nicht unbedingt tun sollte. Ich habe mich nur noch damit beschäftigt, was mich wirklich interessiert hat. Das heißt, ich war in Deutsch natürlich gut und in Kunst und so und habe aber dann so Dinge, die jetzt nicht so nah an mir und meinen Interessen sind, wie Mathematik, Physik und was da alles noch so ist, damit habe ich mich dann einfach nicht mehr beschäftigt. Das hat natürlich auch irgendwas mit Pubertät zu tun und ist nicht das Klügste. Also ich möchte das nicht irgendwie als beispielhaft nennen. Also man soll doch alles nehmen, was man kriegen kann.
Das weiß man immer erst im Nachhinein.
Aber das weiß man immer erst im Nachhinein. Also, aber es ging halt ganz gut aus, weil ich halt eben auch, es war halt alles überlappend. Ich fing halt auch
ja, noch
mit
nicht
14
vorgreifen.
An.
Nein, noch nicht vorgreifen.
Nee, Theater zu gucken und also das war einfach, das waren so die Dinge, die mich eben beschäftigt haben. Also das, was zu Hause gab. Ich habe unfassbar viel gelesen. Ich war früh im Theater und all diese Dinge. Also
nochmal ganz kurz zu deinen Eltern. Also wenn deine Eltern schon so etwas kultivierter, sage ich jetzt mal, waren, dann werden sie ja auch ein Auge darauf geworfen haben. Es wird ihnen ja aufgefallen sein, dass du nicht
ja,
nur einmal
sitzen darfst. Ja, das war auch große
Verzweiflung.
Das war natürlich
Ärger
furchtbar. Doch, aber es hat nichts genützt. Also.
Du hast in deinem silbernen Zimmer
ich
gesessen.
Ich war in meinem silbernen Zimmer gesessen, genau. Habe David Bowie gehört, viel gelesen, aber irgendwie nicht das getan, was man hätte tun sollen, um in der Schule zu überleben. Dann kam natürlich auch noch politische Arbeit dazu, war in den 70er Jahren ja auch ganz wichtig. Also,
der Knüppel man hieß eure
genau,
Schülerzeitung, ne?
Ja, gut recherchiert. Genau, da hatte man dann ja auch einen Prozess. Also man hatte viel zu tun einfach.
Warum hattest du diesen Prozess? Hast du wirklich diesen Artikel als Aufruf zum Schwarzfahren geschrieben? Warst du das? Das war doch ein Kollege von dir,
nee,
oder ein Mitschüler,
nee. Wir waren aber alle verantwortlich im Sinne des Presserechts. Das hatten wir extra gemacht, dass wir alle verantwortlich sind, damit es nicht irgendeinen trifft für irgendetwas. Uns war nicht ganz klar, was da hätte kommen können, aber deswegen waren wir alle verantwortlich im Sinne des Presserechts und waren deswegen auch alle dann verklagt worden. Eben
zu 100 Aufruf Stunden zu, Sozialdienst oder wozu?
Nein, wir sind freigesprochen worden, absurderweise.
Ach.
Ja, Ja, also damals hat man halt gedacht, das wäre irgendwie eine gute Idee. Also das würde ich heute nicht mehr als gute Idee bezeichnen. Aber ansonsten waren da auch noch gute andere Artikel. Also
ja, mit Sicherheit.
War nicht verkehrt, die Zeitung.
Du hast einen Artikel zum Paragraphen 175 geschrieben, genau, der aber doch eigentlich schon abgeschafft war, 1969, oder?
Nein, abgeschafft war eine Variante, das ist zwar nicht grundsätzlich nicht mehr strafbar, aber es gab immer noch es gab immer noch den Paragraphen. Das ist noch nicht so lange, dass der ganz abgeschafft wurde. Und es gab immer noch eine Gleichstellung mit zu heterosexuellen Beziehungen. Also wenn man ein 18-jähriger Mann war und hatte einen 17-jährigen Freund, war man für ein Jahr, macht man sich strafbar.
Immerhin hatte man einen Freund, hat ja auch nicht jeder.
Nee, das ist wahr.
Klaus Hoffmann. Man vergisst nichts, hast du mitgebracht.
Ja, das also Klaus Hoffmann gehört natürlich auch, also damals für mich natürlich noch mehr als Schauspieler, gehörte irgendwie zu meiner Kindheit und war irgendwie ganz wichtig. Und seine Musik habe ich dann erst ein bisschen später entdeckt. Und das habe ich jetzt eigentlich erst gefunden, nämlich über das Stück, was ich gerade spiele. Das kommt darin vor, man vergisst nichts. Das ist so ein bisschen...
Das Stück heißt Klassentreffen, wir sprechen da nachher nochmal drüber. Ja. Man vergisst nichts, Radio 1, die Hörbarust. Dirk Bach ist zu Gast, haben Sie bestimmt längst erkannt. Radio 1, die Hörbarust, das war Klaus Hoffmann, man vergisst nichts. Dirk Bach ist heute zu Gast. Und du warst als Kind schon Vegetarier? Fast?
Ja, also da war ich... Ja, ich war es eigentlich. Also meine Schwester und ich haben nichts vom Tier gegessen und dann erst durch schweren Druck der Außenwelt dann so ein paar Dinge dann gefunden. Und,
na, ihr habt Spaghetti Bolognese.
Ja, sowas, genau. Irgendwie diese verarbeiteten Dinge eben, ne, wo man dann sagt, ich habe das dann später mal als Sichtvegetarier bezeichnet.
Sichtvegetarier.
Also, ja, so sieht nicht nach Tier aus und man kann sich vorstellen, das wächst auf einem Strauch oder einem Baum. Das habe ich dann aber wieder im Erwachsenenalter dann doch wieder aufgegeben, als ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Also jetzt bin ich wirklich ein purer Vegetarier.
Isst du Tofu-Würste?
Ja.
Gut, okay. Du hast schon vorhin gesagt, mit 14 Theater war so ein Moment, ich glaube, Zadex
Hamlet in Bochum, genau, mit Wildgruber und Mattes. Das war
und war großartig. Wildgruber derjenige, von dem du dir das Autogramm geholt hast?
Nein, das war Peter Kaganovic, der war in Köln, der spielte bei Heime, was er immer noch tut, ein wunderbarer großer Schauspieler.
Du bist ein Autogrammjäger, du hast ja auch, glaube ich, von Whoopi Goldberg
ja,
am Broadway.
Mit 200 Menschen lange gestanden nach der Vorstellung und sie hat wirklich allen ein Autogramm gegeben, es war eine tapfere Frau, wenn sie das jeden Tag gemacht hat, über Monate, das war nicht unanstrengend.
Whoopi Goldberg ist natürlich toll, aber was ist das Gute an Autogrammen?
Nein, es ist, ich glaube, es ist einfach eine Erinnerung an einen gewissen schönen Moment. Also in dem Fall eben eine so große Vorstellung wie diese.
Kann man da nicht einfach ein Foto machen?
Ja, klar kann man das machen, aber irgendwie ist es nett.
Ich frage mich, was Menschen...
Ich frage mich das auch immer, weil ich gebe ja auch welche und ich weiß es dann auch nie. Ich weiß es nur, wenn ich mir selber eins hole. Ich finde es ganz schön, dass ich das tue. Also dann, das macht das Geben dann viel einfacher.
Ach so, ja, das kann ich verstehen. So, und dann ist es so gewesen, du warst in dieser Theatergruppe im Jugendclub des Kölner Schauspielhauses.
Genau. Ja, das hat Heime gemacht. Das war Jugendclub Kritisches Theater, hieß das. Das hat er überall da getan, wo er Intendant war. Und das war eine Abo-Form. Das heißt, Jugendliche wurden ans Theater rangeführt, konnten sich das angucken, konnten aber gleich hinter die Kulissen auch gucken. Und er machte manchmal mit ihnen Projekte. Er hatte Frühlingserwachen mit ihnen gemacht. Anfang der 70er und eben 78 machte er dann von Heiner Müller Prometheus und da war ich dann mit dabei.
Da hattest du diesen Eselskopf und dieses Gummigeschlechtsteil in der
Hand. Hatte ich aber nicht in der Hand, das habe ich angeklebt bekommen. Das war über meinem drüber geklebt. Ach, war einfach dieser Prometheus-Gedanke ein bisschen anders umgesetzt. Da wurde nämlich das Geschlechtsteil zerpflückt und das war zerhackt und das wurde immer aufgeklebt und ich wurde weiß geschminkt und dann mit viel Blut überschüttet und kam in die Zwangsjacke, also das gefesselte.
Und das ist ein Moment, wo man sich sagt, das will ich immer machen?
Nein, das war nicht unbedingt der Moment. Das ist nur einfach, dass ich sehr tapfer gewesen bin im Rest meines Berufslebens, was Ausziehen angeht und quälende Maske. Das war ein gutes Training. Ich habe direkt gesehen, was man tun kann und muss. Und nee, dieser Moment, dass ich das tun wollte, waren einfach diese beiden Sätze, die ich am Schluss zu sagen hatte. Das war ein großer
Sag
Moment.
Sie.
Die weiß ich wirklich nicht.
Ach, jetzt groß angekündigt.
Nein, ich kann mich da wirklich nicht erinnern. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass es ein großer Moment war. Ich dachte, das will ich machen. Und das macht es dann.
Wir haben vorhin zu lange gequatscht, deswegen machen wir jetzt am besten schon mal die nächste Musik. Carrie Jacks, In den Gärten der Zeit.
Oh ja, das habe ich damals so gehasst. Ich fand Terry Jacks so grauenvoll. Und dann bin ich später wieder drauf gestoßen und es ist Jacques Brel einmal gewesen. Es war die englische Übersetzung und zwar von Rod McCune, der ein großer homosexueller Liedermacher aus Amerika ist, der immer noch lebt. Der hat den genannten Brel ins Englische übersetzt. Und dann kam Terry Jacks, ein Kanadier, glaube ich, der das dann gesungen hat. Und das war dann natürlich so ein richtiger Euro-Trash-Hit. Und dann hat das nochmal aufgenommen für den deutschen Markt und hat es in Deutsch gesungen. Das ist die absolut absurdeste Version eines Jacques Brel-Titels, die man je gehört hat.
Das ist doch Seasons in the Sun,
das
oder?
Das ist Seasons in the Sun, was auch in unserem Stück vorkommt. Aber das ist die deutsche Version, die finde ich am köstlichsten.
Seid stark da draußen, wir hören das jetzt. Das ist das Prinzip der Sendung. Abschied im Vorübergehen war das Stichwort. Vielen Dank, Regina. Radio 1, die Hörbarust, das ist nicht die Rubrik Intime Töne. Verwechseln Sie das nicht, das hier ist die Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Dirk Bach kichert im Hintergrund. Und
hast du es nicht gemocht?
Nein, was das Fell aus Bäumen fällt oder so. Ich habe auch gar nicht verstanden teilweise, was der gesungen hat.
Ja, das ist doch auch nicht verstanden, aber das macht doch den Reiz dieser Fassung aus.
Was mir so leid tut, was du mir gerade erzählt hast, dass du im Kunstunterricht dazu malen musstest.
Dazu haben wir gemalt und dann haben wir über diese Bilder gesprochen. Auch das ist 70er Jahre. Eine schöne Zeit.
Ich stelle mir einfach vor, wie oft diese Platte aufgelegt werden muss, weil eine Schulstunde dauerte 45
sehr, sehr
Minuten.
Oft, ja. Ja, aber es war eben ein großer Hit zu der Zeit und viele mochten das Lied gern.
Wir hatten damals einen Kunstlehrer, der war sehr klein. Der hieß Herr Schmitz-Rheintal und hatte Plateauschuhe und hatte immer ein Problem mit größeren Frauen. Aber die meisten Frauen waren größer, Schülerinnen waren größer als er, weil er eben sehr klein war. Aber hatte eine tolle Handschrift. Kannst du dich an deine Kunstlehrerin erinnern?
Ja, mir fallen die Namen noch nicht. Ich habe die meisten Lehrer wirklich verdrängt, bis auf mein letztes Schuljahr, weil es war eben alles mit Problemen behaftet und ich habe ihnen auch nie verziehen, dass sie irgendwie mich fast von der Schule haben werfen lassen und so. Also die mochte ich dann wirklich
Wieso
nicht
gerne. Wieso
fast?
Bist du nicht von der Schule geflogen?
Ich bin dann geflogen, aber das war ich dann selber, weil ich dann eben nochmal sitzen blieb und dann durfte man einfach nicht auf der Schule verweilen. Und aber eben diesen Verweis, den aussprechen, das konnten sie dann doch nicht, das haben sie nicht getan. Das war alles sehr unschön. Aber ich erinnere mich ans letzte Schuljahr. Frau Boning, Frau Lörcher, das waren alles ganz wunderbare Menschen.
Und welchen Lehrer hast du gequält? Bei wem müsstest du dich jetzt theoretisch mal entschuldigen?
Andersrum, durchaus andersrum. Also das waren große Quäler vor dem Herrn. Also ich muss mich dabei niemand entschuldigen. Das waren einfach Arschlöcher und
bist du richtig jemand gewesen, der so zum Klassenfeind gemacht wurde sozusagen?
Naja, wir waren da schon in der Überzeit. Wir waren einfach eine große Gruppe von jungen Menschen. Also wir waren da schon stark. Wir konnten da schon gut aushalten.
Also du warst auch in der Clique. Du warst auch Teil einer Clique.
Naja, eben mit der Schülerzeitung und all dem politischen Engagement natürlich sowieso. Also da hatte ich keine Angst.
Klassentreffen, so heißt das Stück, da kommen wir, wie ich es schon mal sagte, später drauf. Aber ein Klassentreffen kannst du ja dann in dem Moment, du hast so viele Klassen durchlaufen. Wahrscheinlich hattest du schon mal.
Ich könnte viele treffen, ja, das wäre schön. Ich hatte leider noch keins. Also es gab welche, aber ich konnte nie, weil ich Vorstellungen hatte. Ich würde jetzt gerne mal, vielleicht gibt es ja Menschen, die das hören, die mit mir in einer der vielen Klassen waren und wir machen mal ein schönes Treffen.
Och, lade doch Dirk Bach mal zum Klassentreffen ein, der hätte so Lust. Gut, die erste Stunde der Hörbar ist rum. Sie werden jetzt mit Informationen versorgt. Das ging doch wie
das
im Club.
So
Time flies. Jetzt gibt es erstmal Verkehrsmeldungen. Und die Nachrichten natürlich, dann sind wir wieder da. Und vorher gibt's noch Santana, She's Not There.
Hörbar Rust. Die Wiederholung. Aus aktuellem Anlass die Sendung mit Dirk Bach aus dem Jahr 2003.
Versöhnliche Musik an diesem Sonntag, der doch noch sehr schön geworden ist. Radio 1, die Hörbar Rust. Heute zu Gast Dirk Bach. Und wir waren chronologisch im Leben stecken geblieben, in diesem fremden Leben bin ich stecken geblieben, so kurz vor 20. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen raffen, haben wir schon Anfang der 80er Jahre und du lernst Hella kennen.
Genau.
Ein bestimmt nicht unentscheidender Moment in deinem Leben, eine große Freundschaft. Ich habe euch neulich mal zusammen gesehen bei, weiß ich nicht, Beckmann-Kerner.
Genau, bei Beckmann waren wir zusammen.
War ein schönes Gespräch, zumal es auch nicht so klamottig war, wie man es sich vorstellt, wenn ihr zwei zusammen seid.
Warum stellt man sich das vor?
Naja, komm.
Wir sind doch nicht die Könige der Klamotte oder wie immer das hieß, was damals.
Väter der Klamotte.
Väter der Klamotte, genau. Genau, Mutter und Vater der Klamotte. Nee, also ich meine, wir reden doch ganz genauso wie andere Menschen.
Ich glaube, in dem Moment, ihr habt erstmal viel Humor und wenn Freunde zusammen sind, das weiß jeder von sich. Also man hat denselben Humor, man hat so Running Gags und so weiter. Das hätte auch einfach nur lustig und spaßig
ja,
sein können.
Ja, aber wir haben ja auch viel Schmerz und viel Elend zusammen erfahren in unserem Leben. Also das hat uns ja auch aneinander gebunden.
Mhm. Ihr habt zusammen gewohnt, glaube ich sogar?
Ja, eine ganze Zeit haben wir zusammen gewohnt mit Hellas damaliger Freundin noch zusammen. Das war eine sehr schöne WG, wo wir so abwechselnd, jeder war mal Vater, Mutter, Kind.
Und gab es Listen, wer was machen musste?
Überhaupt nicht, wir waren ganz listenfrei. Also bei uns ging das alles wie von selbst. Also wir haben eingekauft, wir haben alle Dinge gemacht, die man tun musste, einfach zusammen. Es war Nie eine Frage.
Heller soll ja auch das komödiantische Talent in dir so ein bisschen entdeckt oder hervorgebracht haben, oder ist das so?
Wir haben es beide zusammen entdeckt, weil wir haben beide irgendwie, ja nicht die Klassiker, aber ich habe einen Oscar Wilde und sie spielte Hera in Hephaistos, also mehr so klassische Dinge damals im Theater, und wir haben anlässlich einer Weihnachtsfeier, haben wir einfach die Balkonszene aus Romy und Julia genommen und haben gedacht, so die machen wir jetzt mal, und zwar in verschiedenen Genres, die machen wir als Boulevard, als Volkstheater, als Musical, im englischen Original, und haben das dann so gemacht in verschiedenen Versionen. Und das war eigentlich da, wo wir beide entdeckten, was so in Komödie steckt. Damals gab es ja dieses Comedian, gab es ja noch nicht. Mhm. Da gab es ja nur Kabarettisten oder.
Also hast du das Komiker. Gefühl gehabt, du kannst da sozusagen aus dir schöpfen, oder ist das dann schon Arbeit, die vor einem liegt, wo man das Gefühl hat, oder anders, Comedians werden ja oft als immer lustig angesehen. Und dann sind Menschen ganz erstaunt, wenn sie die dann privat kennenlernen, dass die teilweise sehr zurückgezogen sind oder fast schüchtern manchmal, ja. Und dass ja Comedy, wenn man sich vorbereitet, ein Stück Arbeit ist und gar nicht immer spontan aus dem Mund fällt, sondern sehr lange vorbereitet wird unter Umständen.
Ja, ich denke, wo was spontan rauskommt, das sind andere Leute. Also das sind dann Entertainer, also Herr Gottschalk, ja, dem fällt spontan was aus dem Mund, aber dafür kann der nicht spielen. Also ich habe das immer vom Schauspielerberuf aus gesehen. Also ich muss mir das genauso erarbeiten wie alles andere, was ich da tue. Und ich habe da auch nie einen großen Unterschied gesehen. Also ich möchte keine Sachen machen, die sehr dumm sind, und ich möchte keine machen, wo nichts dahinter steckt. Also von daher ist mir das gleich, ob das jetzt ein Schiller ist oder ein Shakespeare oder ein Klaus Schatten, was ich jetzt spiele, oder oder ob das eben Lukas war. Also das sind für mich, das ist mein Beruf, das gehört dazu, und das sind all nur diese vielen Facetten. Aber der Ansatz bleibt ja immer derselbe für mich.
Die Geierwalli war, glaube ich, auch ein sehr entscheidendes Stück. Die hast du, glaube ich, 331 Mal im Jahr gespielt.
Sowas.
Das war eine horrende Summe. Ich erinnere mich auch, gelesen zu haben, dass du 20 Kilo abgenommen hast in der Zeit. Und ich will jetzt gar nicht auf diese Teddybär-Dick-Dünn-Nummer so kommen, aber deine Bemerkung, das sah seltsam aus.
Ich hatte da wirklich am Ende von der Spielzeit, hatte ich wirklich mal so das, was man als Idealgewicht, was ja auch ein blödes Wort ist, Idealgewicht. Also ich hatte das, was man eben haben sollte bei der Größe. Und das sah irgendwie komisch aus. Mein Kopf war immer noch genauso groß wie vorher, nur der Körper war so klein.
War das ein Lachen, ein Mimen, Regine?
Technikerin hat gelacht, als ich das gerade vorstellte. Nein, es war wirklich wie ein Teddybär, wo man irgendwie diese Putzwolle rausgenommen hat. Also es war irgendwie komisch. Also ein bisschen mehr ist bei mir schon richtig.
Dieses Teddybär-Ding, das taucht mir fast zu oft auf.
Ach, also ja, es taucht alles Mögliche auf. Ich wundere mich auch immer, dass die Menschen so wenig fantasieren.
Ist dieses Image ein bisschen dein Feind auch?
Nee, mein Feind ist da gar nichts. Also damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Also ich gucke ja aus mir raus, und um das dann alles, diese Eindrücke von mir zu kriegen, müsste ich mich immer vor den Spiegel stellen und genauso dumm sein wie die, die das schreiben. Das tue ich und bin ich hoffentlich nicht. Also ich gucke aus mir raus, wie ein Mensch halt aus sich rausguckt und denkt nach über die Welt und mich. Und,
aber du bist nicht uneitel.
Da kommt nicht viel. Natürlich bin ich auch eitel, klar. Aber ich habe mit 16 meine Haare verloren. Also ich habe mich früh mit vielen Dingen auseinandergesetzt, dass es so ist. Also da will ich auch nichts mehr dran ändern.
Mhm. Paul McCrane. Is it okay if I call you mine?
Das ist der nächste Song. Ach, guck mal, so hieß das. Das habe ich mir gar nicht mehr gewusst. Das war, es ist aus Fame. Es war natürlich ein wichtiger Film mit all diesen jungen Menschen, die auf diese Theaterschule in New York gingen, wo man schon in der Kantine miteinander Musik machte. Also diese herrliche Vision unseres Berufes. Und das war eigentlich die dämlichste Stelle im ganzen Film. Das war dieser Homosexuelle, der auch nicht damit klarkam, dass er homosexuell war, wie das immer bei Alan Parker-Filmen ist. Und der singt irgendwann ganz verloren dieses Lied. Is it okay if I call you mine? Allein im Fenster, so wie Herr Parker im Homosexuelle sieht, allein, nicht mit jemand zusammen.
Aber er ist immerhin nicht gesprungen, nicht mal im Film.
Na, das hat er nicht gewagt, aber eine hübsche Idee, genau, zu singen und dann zu springen.
Gut, dann hören wir jetzt diesen Song aus Fame. Dirk Bach ist heute zu Gast in der Hörbar Rust bei Radio 1. Und dieser Song eben, du hast es gesagt, war der klassische Homosexuelle in dieser Rolle. Aber lass uns doch mal über dein Coming-out sprechen, weil es mich interessieren würde, ob du auch Mütter und, naja, eine Mutter wahrscheinlich nur, und Tanten gehabt hast, die neugierig, wohlmeinend verdutzte Fragen gestellt haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ein Problem war, weiß ich aber nicht. Aber manchmal kommen dann ja, wenn man sich traut, dann so komische Fragen. So, wie ist das denn, Dirk? Also fasst ihr euch auch richtig an? Sowas in der Art? Hast du sowas erlebt?
Nee, zu Hause eher nicht. Also Nee, ich bin da wirklich frei von. Also ich musste mir diese Dinge, die kommen jetzt alle in diesem Stück vor, was ich spiele, wo die sich das erzählen nach 20 Jahren, so ein bisschen wie das eben damals war. Das sind Dinge, die ich nicht erlebt habe. Also wir haben einfach... zu Hause war es halt ganz offen und unter den Freuden war das ja eher so, dass jeder sich da auch selber suchte und nicht wusste, wo er war. Also sagen wir mal in diesem 13, 14 oder so, wenn man halt...
Hast du es mit 13 gemerkt, dass du Männer liebst?
Naja, also merken tut man das ja früher. Ich weiß nicht, wann die erste Liebe war. Dann kannst du von Liebe sprechen, aber Sexualität ist ja nun auch schon da. Irgendwann wird die wach und dann merkst du, dass was anders ist. Und dann ist dieses Coming Out ja, was heutzutage ja immer nur... dafür steht, dass du es irgendwie allen sagst, ist ja einfach, das Coming Out ist ja auch dann dieses, dass du selber in dir entdeckst und für dich sagen musst, ja, das ist jetzt so, also einfach diese Entscheidung oder eben auch was immer in einem vorgeht, dass man das für sich formuliert und weiß, dass man das lebt und dass einen das eben dann jetzt
was ja wahrscheinlich
prägt.
Schwierig ist, wenn es jetzt nicht einen Freund gibt, der Ähnliches empfindet oder denkt, oder wenn es jetzt nicht ein, sage ich mal, ein Vorbild oder jemand gibt, der älter ist und der einem auch Mut macht.
Ich denke, wenn man alleine ist, dann ist das schwierig. Das hat sich ja Gott sei Dank auch ein bisschen geändert. Also das ist ja ein bisschen einfacher heute.
Heutzutage
also da gibt es ja
bestimmt
ein paar Menschen.
Ja.
Da gibt es ja dann sogar Bürgermeister und andere
Menschen. Sogar die gibt es, ja. Und die Vorstellung ist für mich immer wieder, weiß ich nicht, so beklemmend, dass man sich versteckt, dass man einfach so ein doppeltes Leben führt. Also sagen wir
ja,
das mal als
Prominenter.
Ja, das
fand ich eben auch immer anstrengend. Ich konnte mir das auch nie vorstellen. Also für mich war das nie eine Frage, also da irgendwas zu verstecken. Das ist so, es ist Teil meiner Person und meines Seins und deswegen war das immer selbstverständlich. Also als bei mir eben so, also im Theater war es natürlich auch nie überhaupt nur Diskussionsgrund, aber als Fernsehen natürlich dann dazu kam, waren die ersten Journalisten da schon verblüfft, dass also Hella kein Einzelfall war und blieb. Da kam noch einer.
Ja. Aber das muss ja in eine Zeit gefallen sein, die 70er sahen da nicht alle Schwulen aus wie ein Konglomerat der Village People, also bis auf den Indianer. Ich meine, das war diese konformistische Zeit, wo es diese Holzfällerhemden gab und enge schwarze Jeans oder Lederhosen. Und was ich nie begriffen habe, diese Tuchpolitik. Rechts, in einer rechten Arschtasche, dieses raushängende blaue Tuch heißt dann Linkshänder, passiv, Katzenallergiker, irgendwas.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe nie durchgeblickt, was das hieß. Ich habe mich da auch nie so sehr drum gekümmert.
Das wirst du doch wohl wissen. Du kennst doch wohl den Code der Tücher.
Nein, ich kenne den Code der Tücher nicht. Ich hatte auch nie einen Freund mit Tuch, muss ich gestehen. Also, ich finde es sehr interessant auch alles, aber ich habe mir das auch nie gemerkt, wofür das alles steht.
Und bist du nicht reingerutscht in diesen ich finde es ja nur gerecht, aber in diesen Körperkult, den homosexuellen Körperkult der späten 70er und frühen
80er? Nein, ich bin da nie reingerutscht. Ich war immer so, wie ich bin.
Gut, aber du bist damit konfrontiert worden. Es gab ja auch diese Popper, die alle aussahen wie Thomas, Nora,
natürlich,
anders.
Natürlich, es gab da schon klare Szenen, wie das ja so heißt. Aber damit hatte ich eben nie viel zu tun. Das war vielleicht auch mein Glück. Heutzutage hat sich das ja alles ein bisschen gewandelt. Oder sagen wir, es gibt viel mehr Szenen und es gibt viel mehr. Und mittlerweile gibt es ja auch irgendwas, was zu mir passen würde. Es gibt jetzt diese sogenannten Bären. Das sind ja eben...
Wo kommt das her?
Das sind einfach eben, das sind homosexuelle Männer, die einfach fülliger sind und eine Körperbehaarung haben. Das wäre dann ein Bär.
Gut, was ein Bär ist, weiß ich.
Das würde
ja
dann mich treffen.
Und Typ Bärchen auch, aber ich habe irgendwo auch was gelesen, du bist auf einem Bär, du wirst abgefeiert. Wie war das denn? Beim schwulen Bär, beim Zusammentreffen
mit
dem schwulen Bär?
Es gibt immer Bärentreffen. Ja, es gab in Köln, ich glaube, es gibt es jedes Jahr auch in Köln. Ich war auf einem und habe da, glaube ich, die Schärpe über den schönsten Bär, den schönsten Bär der Welt gehängt. Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht.
Und diese Bären sind so Bärentypen, Bärenmännertypen?
Das sind so,
da trifft man also dann nur so Typen, die...
Also die Menschen, die mögen oder, ja, weil sie sich selber so mögen.
Eigenartig, okay, gut. Also dass man sich selbst so als Bärchen macht, um zu so einem Treffen zu gehen, finde ich, ist eine lustige Vorstellung. Was
finde
machst du Sonntag?
Ich
gehe zum Bärchentreffen.
Ja, also wenn es noch Bärchentreffen hieß, ich glaube, es heißt Bären. Also Bärchen fände ich jetzt auch viel niedlicher.
Anyway, du hast jedenfalls die Liebe erstmal gefunden und schon seit einiger Zeit Thomas.
Genau.
Ich weiß, 1999 schon in der Bild, die zwei bekanntesten Homosexuellen Deutschlands heiraten, auch wenn die Headline Falsches verriet, denn ihr habt euch nicht gegenseitig geheiratet. Das
wir
ging
sind
um
bekannte
Ralf Morgenstern und dich. Ralf Morgenstern kommt demnächst auch in die Sendung, dies sei auch schon mal gesagt. Und du hast Hausmann Thomas geheiratet, hieß es da.
Naja, wir haben so eine Commitment-Zeremonie, so heißt das in Amerika. Das hat keinerlei rechtliche Grundlage, es war nur für uns, also ein gegenseitiges Versprechen, dass man miteinander ist und miteinander bleibt. Das haben wir mal gemacht vor sechs Jahren.
Wer hat denn wen gepflückt? Du Hausmann Thomas oder Hausmann Thomas dich?
Ja, er mich. Er hat mich gesehen und hat mich dann mit Briefen erstmal versorgt. Und das fand ich irgendwie sehr niedlich und sehr nett. Und das hat aber dann ein Jahr gedauert, weil ich ja nicht wusste, vielleicht ist er ja auch nur wahnsinnig. Aber auf jeden Fall war er auf jeden Fall sehr hartnäckiger Wahnsinniger.
Ist das eine Sache, die bei dir Erfolg hat? Hartnäckigkeit?
Na, Liebe hat bei mir Erfolg und er hat mich halt sehr geliebt. Also ich denke, er tut es noch, aber er hat mich schon irgendwie...
Das ja, muss Liebe
so
sein.
Geliebt,
es muss Liebe sein, wenn jemand es erträgt. Dirk Bach hat nämlich in seiner Wohnung oder in der gemeinsamen Wohnung 6 Fernseher stehen auf 3 Etagen.
Ja, das genau. Wir haben so, ja genau, 3 Etagen. Und damit man immer, wie man sich dreht, auch einen sehen kann. Und die laufen auch immer. Aber sie sind nicht so angebracht, dass sie irgendwie, das ist das Zentrum, sondern es sind halt, naja, Bewegungsbilder.
Installationen
Lampen. Ich sage immer, es sind meine Lampen. Ich mache morgens keine Lampe an, sondern Fernseher.
Du machst den Fernseher an und den Computer. Morgens um 7 beantwortest du schon E-Mails, habe ich gelesen.
Ja, das ist eine gute Zeit, um das zu tun. Da hat man die schon mal weg. Abends kommen ja schon wieder neue.
Oh, morgens um 7. Bist du niemand, der gerne mal ausschläft, wenn er nicht
arbeiten muss? Beim Theater ist der Rhythmus ein bisschen anders. Aber wenn ich drehe, dann ist 7 eher schon wieder spät. Also dann muss ich ja um 6 aufstehen oder so. Von daher kann ich das ganz gut.
Ich habe in einem Fragebogen, den du, wie ich finde, sehr geistreich ausgefüllt hast, von der FAZ gelesen, bei Lieblingsschriftsteller Internet. Das hat mir sehr gefallen. Nein, wirklich. Also das Internet hat dein Leben wahrscheinlich in gleichem Maße verändert, wie es meins verändert
hat,
oder?
Ja, das war ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also da hat mich Thomas dann auch hingeführt. Der war immer der große Computer-Crack und ist es noch. Und ich war ganz verblüfft, was es gab. Auf einmal waren all diese Dinge, die ich so liebe, also all dieses Reisen, was ich ja gern tue, was ich ja nicht immer tun kann, aber das konnte ich wenigstens an dem Computer immer machen. Also konnte ich in dieser Sekunde feststellen, was irgendwo in London oder in New York auf der Bühne stattfindet. Und ich konnte auch schon Monate vorher über das Internet auf einmal Karten für was bestellen. Also Dinge, wo man früher mit den 3 Publikationen, die man sich mühsam erkämpft und meistens mit 2-monatiger Verspätung bekam, das konnte ich alles auf einmal jetzt sofort feststellen.
Paradies.
Das ist großartig. Ein einziges Paradies. Ja.
George McRae haben wir jetzt. Rock Your Baby. Das geht in die Hüfte, ins Becken, in den Unterleib.
Wunderbares Lied. Das habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Und eines meiner schönsten Erlebnisse, meines frischen Ruhmes war damals, dass ich in einer Sendung mit George McRae war und bin vor Ehrfurcht zu Boden gegangen und George McRae hat sich ein Autogramm von mir geholt.
Hallo?
Ja! Ich glaube nicht, dass er wusste, wer ich war, aber er fand es irgendwie cool, wie ich aussah.
Fand ich
großartig. Da habe ich geweint vor Glück. Das sind diese Momente, wenn Kindheit und Erwachsensein dann wieder einen Kreis machen.
Hörbar Rust. Die Wiederholung. Aus aktuellem Anlass die Sendung mit Dirk Bach aus dem Jahr 2003.
Dirk.Bach sitzt heute hier. Hast du eigentlich eine eigene Homepage?
Nee.
Nee, willst auch gar nicht?
Nee. Also ich krieg zwar gerne E-Mail und...
Und gibt es eine öffentliche E-Mail-Adresse, wenn man dich jetzt anschreiben möchte?
Die von unserer Firma gibt's. Wie heißt die?
Jetzt guckt er ins Leere.
Ratlos. Also es ist @pro-gmbh.de, das weiß ich. Also pro-gmbh.de. Wir haben auch eine Seite, also die Firma hat eine Seite, da kann man das bestimmt alles
Da kann man
finden.
Jetzt draufschreiben, so hey, Dirk hat die Hörbar gehört. Das ist aber schöne Musik gewesen, die du da ausgesucht
nicht
hast.
Nicht wahr.
Ich bin nicht einverstanden mit folgenden Punkten. Gehen wir doch jetzt mal zu einem sehr interessanten Punkt, nämlich du warst in Memphis, Tennessee, Graceland.
Ja, Graceland.
Graceland. Du hast die Golden Tour für $16 gebucht. Du bist, oder?
Ich habe alles gesehen auf jeden Fall. Ich weiß nicht,
das war
bestimmt
mal.
Die Golden Tour.
Wie ist das?
Ja, es ist befremdlich. Memphis war sowieso ich fand es eine sehr seltsame
Stadt. Man geht durch dieses Tor, ne? Das kennt man ja noch von Fotos.
Genau, und dann gibt es halt feste Wege, die man gehen darf. Weil im Haus selber wohnt, glaube ich, noch eine alte Tante oder so in den oberen Stockwerken.
Ja,
gibt es noch Verwandte und unten, das ist dann freigegeben. Dann kann man das Fernsehzimmer sehen und die Sporträume, die er auch hatte. Und all diese schönen Sachen und das Grab und so.
Wie viele Leute gehen denn dann mit einem da durch?
Sehr, sehr viele. Da stehen einfach immer Hunderte von Menschen.
Elvis-Irren. Und waren da auch Leute, die so aussahen wie Elvis?
Oh,
Elvis-Kopien?
Ja. Aber ist das in Amerika nicht sowieso gerne mal der Fall?
Lebt Elvis eigentlich noch? Glaubst du, er lebt noch?
Ich habe das Kochbuch von seinem Onkel und von seiner Tante. Nein, man kann eigentlich nicht leben, wenn man das gegessen hat.
So.
Jedenfalls nicht lange.
Okay, es war eine eigenartige Route, glaube ich, diese Reise. New York, Memphis, Malta. Oder gehört
genau,
in dieser Reise nicht zusammen?
Da war noch Las Vegas da drin. Ja, das war eine schöne Reise.
Also wieso dann Malta zum Schluss? Also so ein Douze-Point?
Das weiß ich auch nicht. Ja, Malta, da kommen die wunderbarsten Beiträge für den Grand Prix.
Das ist alles, was ich mit Malta irgendwie verbinde.
Großartige, meistens schwergewichtige Dame mit einem leichten Oberlippenbart. Das ist die maltekische Sängerin an sich.
Was hat euch zu dieser Routenplanung veranlasst?
Malta, da habe ich einfach dann zwei Freunde noch getroffen. Das war einfach, ja, das war wahrscheinlich nach all dem Anstrengenden, was man so in Amerika erlebte, dass man sich da einfach in der Sonne noch ein bisschen erholt.
Du bist aber Freund des amerikanischen Essens, habe ich gehört. Ist das eine nette Umschreibung für, du isst gern Fastfood?
Nee, also ich meine, da ich ja sowieso kein Tier esse, bin ich natürlich nicht unbedingt Freund von all den schönen Dingen. Allerdings erfinden sie auch im vegetarischen Bereich sehr, sehr hübsche Sachen. Also da gibt's alles im Ersatz sozusagen. Das finde ich schon ganz schön. Nein, es ist mehr so die Faszination des seltsam, sagen wir mal vorsichtig. Also, dass man vor Dingen steht, die man sich sonst nicht so vorstellen kann, wie Marshmallow als Brotaufstrich. Oder
ich verstehe jetzt, in welche Richtung
das
geht.
Sehr faszinierend. Also, ich habe das meistens auch, ich kaufe das gerne und dann stelle ich das in meiner Küche ins Regal, um es anzuschauen.
Ich habe neulich mal, das ist schon ein bisschen länger her, von einem Freund künstliches Speckgranulat, also rein vegetarisch, künstlich hergestellt.
Ja,
er hat mir nur ein so ein Bröckel gegeben. Ja, das ist ganz schrecklich. Das war so ein ganzes, kleiner als ein, weiß ich nicht, ganz klein.
Das ist für den Salat.
Und es ist den ganzen Tag nicht aus meinem Körper rausgegangen, um das so zu formulieren.
Ja, so ist es auch hergestellt. Es ist ja, ich meine, du weißt ja, wie lange Kunststoff braucht, bis er sich zersetzt.
Ganz, 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 ganz bitter, im wahrsten Sinne des Wortes. Paul McCrane. Ach Quatsch, nee, hier hatten wir ja schon. Carl Douglas.
Ja, Carl Douglas. Damit eröffnen wir jeden Abend unser Stück mit Kung Fu Fighting, eine ganz große Hymne meiner Kindheit.
Gut,
ein ganz seltsamer Mann eigentlich. Ich glaube, man sucht ihn auch immer noch. Er ist irgendwann mal verschwunden und man wollte ihn, glaube ich, ehren in irgendeiner Hall of Fame der Musik und man findet ihn nicht mehr. Carl,
das ist ja ein Ding.
Bitte melden.
Genau, Carl, wenn du das jetzt hier hörst, Hinweise an jede Polizeidienststelle.
Genau, wir machen im Moment Geld für dich. Und wir spielen dich jeden Abend im Theater. Also,
die GEMA weiß ja gar nicht, wo
genau,
das
wo soll das über? Geld hin?
Gut, wir hören das und danach sprechen wir endlich über dieses Stück, weil du hast auch eben gerade zugegeben, dass du schon ein bisschen Lampenfieber hast, denn um 18 Uhr
ja,
beginnt
18 Uhr
die Vorstellung.
Ich bin jetzt schon nervös.
Und ja, dagegen müssen wir noch an, weil wir müssen ja noch ein bisschen Hörbarzeit rumkriegen.
Ja, klar.
Auf
ja.
lockere Art.
Ich lenke mich doch schön ab.
Kung Fu Fighting hören wir jetzt. Singen Sie mit, wenn Sie noch können. Und wenn dieses Lied gleich in etwas mehr als 2 Stunden erklingt,
ja, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann kann ich nicht mehr weglaufen.
Auf der
dann
Bühne.
Stehe ich da. Genau.
Ja, auch nicht erst seit gestern. Dieses Stück läuft schon ein bisschen. Klassentreffen heißt es. Und es läuft noch bis zum 16. November.
Genau.
In der Komödie am Kurfürstendamm.
Jeden Tag außer Montag.
Und warum jetzt immer noch Lampenfieber? Muss ich dich jetzt mal als Nicht-Schauspielerin fragen? Also, weil du kennst das Stück, du kennst den Text, du hast es schon 2 Wochen gespielt.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich es wieder gut mache. Also,
nee.
Also ich fange immer bei Null an und dann muss ich mir das wieder neu erkämpfen und ich hoffe immer, dass es klappt, was es meistens tut.
Kann denn da groß improvisiert werden, wenn dein Partner auf ein Stichwort wartet zum Beispiel?
Nee, bei dem Stück nicht. Also das muss schon alles genau stimmen. Und das ist natürlich dann auch wieder das Schwierige, es trotzdem jedes Mal neu zu erleben. Also dass es läuft sozusagen in Echtzeit, es sind zwei Stunden, die diese beiden Jungs bei einem Klassentreffen vor der Tür miteinander verbringen und das läuft genauso ab, wie das eben ablaufen würde in den 2 Stunden. Und das musst du halt frisch halten, dass du wirklich diesen Satz, den du dann von ihm hörst, dass du den zum ersten Mal wieder hörst. Und das ist natürlich das, was sehr tückisch ist.
Thorsten Nindel ist der zweite Schauspieler.
Genau.
Den kennen manche noch als Zorro aus der Lindenstraße.
Zorro und das Amt hat er 6 Jahre gemacht und so Sachen im Fernsehen. Und kommt aber auch, wie ich eben, aus dem Theater.
Und kommt aus Hannover. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Sag doch bitte ganz kurz, worum es da geht. Es geht um ein Klassentreffen, aber es geht auch um, ist es auch ein schwules Thema?
Ja, es gehört eben zu diesen Personen. Es geht einfach darum, dass man sich nach 25 Jahren, also nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder sieht. Man hat sich aus den Augen verloren. Die Leben sind sehr unterschiedlich verlaufen. Der eine ist in Deutschland geblieben, der andere ist ins Ausland gegangen, ist sehr erfolgreich geworden. Der eine hatte sein Coming-out, der Erfolgreiche, der im Ausland sitzt. Und der andere hat geheiratet, hat 3 Töchter und ist Polizist geworden. Und jetzt erinnert man sich eben, wie war es in den 70ern, als man zusammen die Kindheit und auch die Jugend verbracht hat. Und man erinnert sich natürlich über diese süßen Momente, eben über die Musik, dann Songs wie diesen gerade und an die Fernsehserien, an Flipper und was das alles war und Bonanza und all diese Dinge. Aber damit verquickt sind ja auch immer die Erinnerungen auch an diese anderen Momente, die jetzt ja, bitter waren. Also die erste Liebe, die vielleicht dann auch nicht so gut ausging oder eben auch dann die erwachende Sexualität und eben auch an das Großwerden, was in den Familien passiert. Und da gibt es dann ganz verblüffende Dinge. Also sie erzählen sich Sachen, die in der Kindheit passiert sind, was der eine von dem anderen gar nicht mitgekriegt hat. Nähern sich, umkreisen sich sozusagen, kommen immer näher und kriegen auf einmal mit, dass sie nicht nur beste Freunde waren, sondern dass da noch ein bisschen mehr war und dass da eine verpasste Chance eigentlich auch war.
Aber mehr darf doch jetzt auch gar nicht verraten werden.
Ja, nee, mehr soll auch nicht verraten.
Da kann man ja vielleicht heute Abend auch noch hingehen, wenn man will. Um 18 Uhr geht's los, aber ich weiß, wahrscheinlich ist es ausverkauft. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Gestern war es ausverkauft.
Und auch der nächste Song wird darin vorkommen, nämlich Harpo, Movie Star.
Oh ja.
Harpo hatte, glaube ich, zwei Hits nur.
Nein, Horoscope. Das ist immer der...
Ja, Horoscope und Movie Star kenne ich nur, glaube ich, oder?
In a Samsam Summer Night.
Ach ja, stimmt.
Motorcycling, also da kam ganz viel. Recht. Also der hatte richtig viele Hits.
Okay, naja.
Der hatte dann keine mehr, weil sein Pferd hat ihn ins Gesicht getreten.
Ach komm,
ja,
das glaube ich dir
nicht. Das war der Fall vor Roy. Sein Pferd hat ihn ins Gesicht getreten und das ist wirklich böse gewesen. Er musste viel und lange operiert und er hat viele Jahre gebraucht, um sich davon wieder zu erholen. Da war dann die Karriere Harpo aber vorbei.
Oh Mist.
Ja, ganz traurig. Aber jetzt singt er wieder.
War das beschlagen?
Das war unseligerweise wohl auch beschlagen.
Auch das noch. Ja. Oh. Okay, gut, dann singen wir jetzt nicht ganz so heiter mit, wenn es uns noch einfällt, sondern...
Doch, wir sind fröhlich für Harpo.
Ich finde, wir summen nachdenklich. Wir summen nachdenklich mit Movistar, Harpo, unsere Kindheit und Jugend, Radio 1, die Hörbarust. Ich habe diesen Song gerade mit völlig anderen Ohren gehört.
Jetzt, tragischen Geschichte dahinter.
Das ist so traurig, wenn man sich das vorstellt. Und ich habe zuerst gelacht. Der arme Harpo. Wenn dieser Huf ein bisschen seitlicher gekommen wäre, so viele lockige Haare, die hätten das bestimmt ein bisschen abgefangen. Das tut mir wirklich leid um Harpo. Aber sprechen wir jetzt mal davon, was noch so passieren kann, zum Beispiel im Straßenverkehr. Das ist jetzt eine weite Grätsche, gebe ich gerne zu. Du hattest mal mit 9 Leuten ein Erlebnis in einem VW Käfer.
Oh ja, man soll nie mit 9 Leuten in einem VW Käfer sitzen. Und auch nicht mit einer angetrunkenen Fahrerin und dann auf eisgefrorene Straße. Das ist gar nicht gut.
Bei Glatteis dann auf der Autobahn in die Leitplanke. Oh Gott, das sind fast alle Horrorworte, die in einem Unfall vorkommen können.
Den hatten wir dann auch.
Ein Achsenbruch in der Mitte.
Ja, es ist irgendwie in der Mitte dann durchgebrochen, nachdem es sich zweimal drehte und gegen die Leitplanke schlug.
Also
niemals was trinken beim Fahren.
Ja,
und auch nicht einsteigen bei jemandem.
Kannst du mir erklären, wie 9 wolltet ihr in dieses komische Guinness-Buch der Rekorde, 9
ich
Leute in einem Käfer?
Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, was uns da geritten hat.
Also heute fährst du anders, so viel weiß ich.
Ich fahre vor allem jetzt endlich selbst und nüchtern.
Einen Lincoln Mark 7 aus den späten 70ern. Hallo, 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 hallo.
Nein, der ist von 89. Der sieht aber so aus, als wäre er aus den 70ern. Das war so die letzte Generation amerikanisches Auto, was aussah, als wäre es vor 20 Jahren gebaut worden. Ein schönes Auto, ja. Das hat mir mein Team geschenkt.
Das ist ein tolles Team.
Ja, finde ich auch.
Das kann man wohl sagen. Du hast ja spät erst einen Führerschein gemacht.
Ja, vor 4 Jahren, glaube ich, oder so.
Ist das nicht eigentlich im Freiheitsstreben eines jeden Menschen fast, dass er sich sagt...
Wir waren ja anders, wir sind ja anders groß geworden. Nee, ich weiß nicht, ich habe immer, man kann es sich kaum vorstellen, aber ich habe unglaublich viel Fahrrad gefahren. Also auch als ich meinen Zivildienst machte, bin ich immer aus dem Vorort zur Uniklinik geradelt. Das waren dann jeden Tag irgendwie 26 Kilometer. Das ging irgendwie ganz gut. Ich hatte irgendwie überhaupt keinen Hang zum Auto. Und Köln ist ja nun eine Stadt auch, die sehr überschaubar ist.
Man kann das alles gut
zu Fuß erreichen in der Stadt und ansonsten gibt es die schönen öffentlichen Verkehrsmittel. Das war okay.
Was man noch in deinem Leben nicht auslassen kann, kurz vor Ende muss ich dich darauf ansprechen, du wärst ja auch fast noch Star-Politiker geworden. Also wenn man davon absieht, dass du die FDP inzwischen hast und die Grünen inzwischen auch hast, weil die Grünen schon sind wie die FDP, kandidiertest du als Stadtratskandidat bei der Kommunalwahl in einem kleinen Dorf bei Köln für die Bunte Liste.
Genau, Roggendorf-Tennhofen. 272 Stimmen habe ich gekriegt.
Roggendorf-Tennhofen. Welcher Teufel ritt dich da oder wolltest du wirklich
Politik
machen?
Nein, wir mussten, um diese Bunte Liste zu machen, mussten einfach alle, die in der bunten Liste waren und die eben das richtige Alter hatten, mussten auf die Liste gesetzt werden, damit wir eine komplette Wahlliste zusammenbekamen. Dass wir in Roggendorf-Tennhofen von den bäuerlichen Menschen nicht unbedingt gewählt wurden, war uns klar, aber es musste eben, damit überhaupt was passierte, musste das so gemacht werden. Ich fand das sehr schön.
Hättest du wirklich Politik gemacht? Weil ich ziehe davon meinen Hut, wenn man das macht, weil die nächsten Menschen machen
es. Ich kann es mir jetzt kaum vorstellen. Damals war man doch sehr bewegt, was das anging. Ja, vielleicht hätte man das getan.
Vielleicht kann man das noch machen und vielleicht kannst du das ja auch noch machen eines Tages. Wer weiß. Wenn man so, man kriegt ratzfatz einen Huf ins Gesicht und kann seine Karriere vergessen und muss was anderes machen.
Meinst du das als Alternative? Nee, das ist ja, das klingt ja ganz arm.
So irgendjemand wie, muss so es doch machen. Irgendjemand muss es machen.
Wenn man nicht mehr als Terminator durchkommt, muss man jetzt irgendwie dann Gouverneur werden. Schreckliches.
Okay, wir sind am Ende. Ich weiß, dass du, wir verabschieden uns gleich nochmal richtig, weil so pro forma vom Mikro macht man das ja. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Vorstellung in zwei
bitte.
Stunden.
Und ich sage nicht danke.
Du schaffst das schon.
Ich hoffe.
Viel Mut und bis nächsten Sonntag. Tschüss.